Hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Und ich freue mich, dass du bei dieser Soul-Talk-Ausgabe jetzt wieder dabei bist. Denn mein lieber Freund Adrian und ich haben über ein Thema gesprochen, das wahrscheinlich die meisten Menschen betrifft. Und zwar, wie beeinflusst das Streben nach elterlicher Anerkennung unser Leben? Und zwar sogar, wenn unsere Eltern schon gar nicht mehr auf der Welt sind, wenn sie gar nicht mehr leben oder wenn wir wenig Kontakt mit ihnen haben, wenn wir doch eigentlich schon lange erwachsen geworden sind. Und ja, trotzdem hat man so diesen Wunsch oder Drang nach, es dem Vater, der Mutter oder wem auch immer noch recht zu machen oder diese Anerkennung zu bekommen, die man sich so sehr gewünscht hätte, aber vielleicht nie genug oder in der Form bekommen hat, die man sich gewünscht hätte. Das hat dramatische Auswirkungen aufs Leben, es hat eine riesige Auswirkung auf das Selbstbild, auch auf die eigenen Beziehungen zu Menschen, die man dann so aufbaut. Diese Anerkennungssucht oder auch das Anerkennungsdefizit, zumindest mal der große Wunsch nach Anerkennung im Sinne von geliebt zu sein, gut genug zu sein, sich angenommen zu fühlen, generell genug zu sein, dieses Gefühl ist ein Gefühl, das jeder Mensch haben will und das du tatsächlich auch noch erzeugen kannst, auch wenn es dir deine Eltern vielleicht so nie gegeben haben und vielleicht auch nie geben werden. Trotzdem ist es möglich, da was in die Heilung zu bringen. Und darüber haben Adrian und ich gesprochen, auch über unsere Erfahrungen. Es war sehr, sehr persönlich wieder an ein, zwei Stellen. Ich habe eine Sache tatsächlich auch erzählt, die ich so noch nie irgendwo erzählt habe. Lass dich überraschen. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Freude und heilsame Erkenntnisse aus unserem Seelengespräch und ja, freue mich, dass du dir die ganze Folge heute bei mir anhören kannst, wünsche dir jetzt viel Spaß und würde sagen, wir steigen sofort ein in unser Gespräch. Los geht's!
Also, wir haben uns heute mal das Thema vorgenommen, was es denn so im Leben vielleicht für Einflüsse auf unser Lebensglück hat, je nachdem, wie stark wir danach streben, unseren Eltern immer noch zu gefallen oder eben dieses, was ich glaube, was ein sehr, sehr ja, tief verankerter Urinstinkt ist, dass wir von den Eltern anerkannt werden wollen oder dass wir eben die Anerkennung der Eltern haben wollen. Und da gibt es eine Story dafür, die das eigentlich perfekt beschreibt. Und zwar, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Regisseur, aber es gab einen weltbekannten Regisseur, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Und der hatte dann dieses, na, wie nennt sich das? Ja, diesen Pokal, sag ich mal, hatte er in der Hand. Und es gab eine Laudatio und es waren halt quasi einfach die Weltstars der Weltstars da. Und er hat nur einen einzigen Satz gesagt, als er diesen Preis bekommen hat. Er hat einfach nach oben geguckt und hat einfach nur gesagt, "Is that enough, Dad?" Hm. Ist das jetzt endlich genug?
Das war sogar die Oscar-Preisverleihung.
Genau. Hm. Genau,
das weiß war aber auch nicht mehr, wer es war. Hm.
Genau. Und das zeigt er schon mal ganz klar. Ich meine, der Mann war dann irgendwie wahrscheinlich so um die 60 oder so. Hm. Ja. Und heißt, er hat 60 Jahre lang, obwohl sein Vater nicht mal mehr am Leben ist, immer noch sein Leben danach ausgerichtet, ist das jetzt endlich genug, um von meinem Vater mal ein "Ich bin stolz auf dich" zu bekommen? Oder muss ich noch mehr machen? Mhm. Und ich glaube, oder vielmehr, ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, dass das ganz viel Energie kostet auch. Immer sich im Unterbewusstsein, das ist ja keine rationale Überlegung, die man hat, so, ah, jetzt mache ich wieder irgendwas, was meiner Mutter gefällt, was meinem Vater gefällt, sondern es sind ja Programme, die wir in uns etablieren, aus frühester Kindheit. Mhm. Und deshalb finde ich es so spannend, da heute mal drüber zu sprechen, weil wir ja auch hier und da immer mal wieder so die Themen fallen haben lassen, wie Ahnenarbeit, Familienaufstellung und so weiter, um das Ganze mal wieder ins richtige Licht zu rücken auch, na, wie es gehört. Und ich habe für mich da auch gelernt, dass die natürliche Rangfolge, dass das ganz, ganz wichtig ist. Es ist ganz wichtig und das ist aber wirklich eine ganz intrinsische Haltungsangelegenheit. Das ist gar nicht zwangsläufig irgendwas, was im Außen passieren muss, bedeutet, dass ich meine Eltern über mich stelle. Na, wer macht denn das eigentlich, ne? Freiwillig irgendjemanden über sich stellen, ne? Eigentlich will man ja selbst immer über allen stehen, ne? So, das Ego will ja selbst immer irgendwie über allem herrschen. Aber dann zu sagen, nein, diese beiden Menschen stehen über mir. Die haben mir das Leben geschenkt. Meine Mutter steht sogar noch leicht über meinem Vater. Und dass man das in der Haltung auch so sieht, selbst wenn sie gar nicht mehr da sind. Das ist so heilsam. Mhm. Und vor allem, wenn man das tut, dann ist man ja immer auch das Kind. Und bedeutet, man hat von der Mutter das Leben geschenkt bekommen. Und alleine das reicht ja eigentlich schon aus, dass ich einfach nur sein darf, dass ich bin. Und ich muss meiner Mutter ja eigentlich gar nichts mehr beweisen, weil sie hat mir das Leben geschenkt. Und somit war das quasi für sie schon der größte Liebesbeweis, mich hier auf die Erde zu gebären. Eigentlich ist es ja dann damit schon getan. Aber warum ist es dann so? Warum ist es dann so, dass wir so viel danach streben, ja, was denkt sie jetzt? Hoffentlich ist es gut genug. Glaubst du, dass es in der Regel etwas ist, was wir uns selbst einreden? Oder ist es etwas, was du glaubst, was in der Regel eigentlich auch wirklich subtil von den Eltern kommt? So, das passt noch nicht ganz. Na, das ist noch nicht so wie, du bist noch nicht gut genug.
Also ich muss da jetzt wirklich sagen, ich muss da aus der Logik heraus jetzt sozusagen ein bisschen versuchen zu sprechen und aus der Erfahrung jetzt der Arbeit mit anderen. Ich habe tatsächlich selber ausnahmsweise mal bei dem Thema keine eigene Betroffenheit, also jedenfalls keine bewusste, weil ich wirklich trotz aller Herausforderungen, die es in meiner Kindheit so gab mit meinen Eltern, tatsächlich dieses Problem nicht kenne. Ich hatte zwei Eltern, die mir wirklich von Anfang an immer das Maß und auch die Qualität an Anerkennung geschenkt haben, die für mich eigentlich angenehm angebracht war. Vielleicht nicht in jedem Moment, aber größtenteils. Was ich beobachte bei vielen Menschen ist, also es wird mit Sicherheit auch manchmal getriggert von außen durch das Verhalten von Eltern, dass da ein ganz großes Aufmerksamkeitsdefizit, Anerkennungsdefizit und Defizit nach Liebe, also der berühmte Schrei nach Liebe, der sich ja dann oftmals auch in terroristischem Verhalten von Kindern, aber auch von Erwachsenen tatsächlich dann auch widerspiegelt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man das vielleicht nicht sogar ein bisschen trennen muss. So der Wunsch nach der Anerkennung der Mutter ist vielleicht auch oftmals, wenn es jetzt der Sohn ist, also von Sohn zu Mutter ist es vielleicht auch so ein bisschen dieses wirklich, ja, geliebt und angenommen werden wollen. Von Sohn zu Vater ist es bestimmt das ein Stück weit auch, aber ich glaube, da kommt vielleicht noch eher diese Geschichte, was auch aus unserer Genetik und Evolution herauskommt, dieses auch auf Augenhöhe sein wollen, also sozusagen sich auch beweisen wollen. Der Sohn will sich der Mutter gegenüber vielleicht eher nicht so beweisen, aber dem Vater gegenüber. Und ich glaube, dass es von Töchtern zu Vätern ähnlich ist. Also da geht es nicht so sehr um das Beweisen. Da gibt es Ausnahmen. Ich kenne genügend Frauen, die massiv in Karriere-Hamsterräder gekommen sind und sich eine wahnsinnige maskuline Art auch angelegt haben, unglaublich überproportional entwickelten männlichen Anteil auch ausgeprägt haben und ihre weibliche Seite völlig verloren haben, weil sie eben die Liebe vom Vater wollten. Also das gibt's natürlich schon. Aber tendenziell glaube ich auch, dass es dann im Gleichgeschlechtlichen manchmal vielleicht eher so eine Art Revierkampf da auch vielleicht noch so ein bisschen mit reinspielt, einfach aus der Biologie tatsächlich raus. Mhm. Auch so dieses, ne, das Beispiel, das du gebracht hast am Anfang mit dem Schauspieler, der den Oscar gewinnt und dann fragt, okay, ist das jetzt genug, Vater? Ne? Mhm. Also auch so, bin ich wer? Bin ich gut genug? Bin ich genug? Habe ich jetzt genug geleistet? Bin ich jetzt in deinen Augen auch ein Mann? sozusagen, jetzt mal aus der Männersicht, ne? Mhm. Oder die Frauen, auch bin ich jetzt eine gute Frau, sozusagen. Also ich glaube, das ist so vielschichtig, dieses Thema. Da gibt es also biologische Komponenten, emotionale Komponenten, biografische Komponenten, seelisch-spirituelle Komponenten, karmische Komponenten. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Dass es ja viele karmische Aspekte gibt. Die Rollen, mit denen wir ja sozusagen auch, oder die Rollen, die entstehen mit den Menschen, die wir uns so, die uns begegnen im Leben, sind ja auch nicht einfach zufällig so. Mhm. Die haben ja auch einen Hintergrund. Und deswegen glaube ich, es ist ein unglaublich komplexes Thema. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich eigentlich das, was du auch relativ am Anfang gesagt hast. Diese Beziehungsqualität sozusagen oder diese Verschiebung auch in den Hierarchien sozusagen, ne, in dem die Eltern sind größer und so weiter, enden auch mit dem biologischen Tod der Eltern nicht.
Ja,
ist so. Und das habe ich wirklich oft beobachtet bei Menschen, da sind die Eltern wirklich schon entweder lange nicht mehr zumindest im Kontakt mit den Kindern, sind wir schon lange weggezogen, Kontakt abgebrochen oder eben tatsächlich verstorben, manchmal auch im Guten verstorben, ne, also jetzt ohne Streit. Aber die Wünsche der Eltern oder was man zumindest da rein interpretiert, prägen die Kinder teilweise bis zu ihrem eigenen Tod, ne? Weil man sich nicht frei macht von diesen fast Flüchen, die da teilweise auf den lasten, ja? Oder Versprechen zum Beispiel. Ne? Ich habe das echt oft gehört von Leuten, die gesagt haben, ich habe meiner Mutter am Sterbebett versprochen, dass ich mich um den Vater, um die Geschwister und sonst jemand kümmere. Und auch so der Satz, ne, da wird sich der Vater im Grab umdrehen, wenn er das wüsste. Das ist auch so ein klassischer Satz, ne, wo man sagt, okay, auch wenn der Körper schon lange weg ist, trotzdem greift da noch was zu auf einen. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig und wertvoll ist im Leben, sich die Themen anzuschauen, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass viele wirklich auf einer gewissen Ebene fast darauf warten, dass da jemand dann vielleicht mal stirbt, weil man dann glaubt, befreit zu sein. Und ich glaube, in vielen Bereichen tritt diese Befreiung so nicht ein.
Ja, ich kenne das auch so gut. Tatsächlich auch von mir. So, boah, was würde mein Vater jetzt dazu sagen, wenn er das jetzt mitbekäme? Wie das in meinem Leben sich entwickelt oder so. Wäre er dann stolz auf mich? Weil ich kenne das bei mir tatsächlich, das ist eigentlich sehr, sehr, wenn man es erzählt, ist es eher lustig. Ich fand es damals als Kind gar nicht lustig oder als Jugendlicher. Das weiß ich noch, da sind wir irgendwo so zusammengestanden mit Freunden von meinem Vater. Und ich glaube, ich habe irgendwie auch irgendwas Musikalisches gemacht. Und dann, ich weiß nicht, ich war vielleicht 17 oder 18 oder so. Und dann hat er mich so umarmt und hat dann vor allem gesagt so, ja, aber dass ich stolz auf dich bin, das sage ich dir ja eh so oft. Also er hat es in dem Moment wieder nicht gesagt, ich bin stolz auf dich, sondern, ja, aber dass ich stolz auf dich bin, das sage ich dir ja eh so oft. Und ich habe ihn einfach nur angeguckt und habe nichts gesagt. Aber gedacht habe ich mir, krass, das hast du noch nie gesagt, in deinem ganzen Leben nicht.
Habt ihr da später nochmal drüber gesprochen?
Nein, nie mehr tatsächlich. Tatsächlich nie mehr. Das ist echt krass, ja. Aber ich habe jetzt ganz viel mit ihm da geklärt, obwohl er ja schon jetzt irgendwie 10 Jahre nicht mehr physisch anwesend ist. Aber das geht schon. Also da kann man ganz viel aufräumen dann auch.
Absolut.
Und vor allem, wenn man dann auch nochmal reinforscht so ein bisschen auch, ne, wie seine Prägung war, dass man auch seine Eltern viel besser versteht. Warum waren die denn so? Viel mehr Empathie für die eigenen Eltern, für die Charakterzüge der Eltern und dann auch das Ganze ablegen. Bei uns liegt hier ein Buch rum, immer wieder haut mich der Titel so um, dieser Schmerz ist nicht meiner. Und da geht es genau darum, dass wir uns so oft auch Schmerzen und dann dementsprechend auch Erwartungen der Eltern zu eigen machen, wobei die quasi einfach auch wieder ganz anders geprägt waren oder die Intention daraus bei den Eltern, das von dem Kind in Anführungszeichen subtil oder nicht subtil zu verlangen, so Du sollst das und das mal werden. Ne? Das implizierte, du bist noch nichts. Ist auch geprägt wieder von ihren Eltern. Und sich das alles mal anzugucken.
Ja, also jetzt wurde es so erzählt, ich habe da auch eine ganz krasse Geschichte eigentlich jetzt so im Kopf. Es ist ja nicht nur, sage ich mal, die subtilen Erwartungen, die vielleicht von Eltern waren oder kaum, die man das übernimmt, sondern manchmal auch, die man so vielleicht ein bisschen selber erschaffen hat, durch das, dass man einfach Muster übernimmt oder, also bewusst oder unbewusst übernimmt von Eltern, die einem vorgelebt wurden, einfach sozusagen. Also ich weiß zum Beispiel tatsächlich ganz bewusst den Moment, an dem ich mein Helfersyndrom in meinem Leben ablegen konnte. Und ich hatte eins, und zwar ein großes. Und das habe ich von meiner Mama geerbt. Meine Mama war eine Helferin bis zum Letzten sozusagen. Ne? Also die hat allem und jedem geholfen und auch sehr gut, außer sich selber. Und das habe ich natürlich so gesehen, ne? Und ich war ja eher Mama-Kind als Papa-Kind. Und das fand ich auch vorbildlich, weil dafür hat man Anerkennung bekommen. Dafür, also ich hatte das Gefühl, man ist ein guter Mensch, wenn man anderen Menschen mehr oder weniger fast grenzenlos hilft und oft, wenn man selber gefragt wird, ob man was braucht, eher Nein sagt. Also ich habe zum Beispiel das wirklich so gelernt, dass wenn ich dann irgendwo hinkam, also so zu Besuch zu jemand und die Leute gefragt haben, du magst was trinken oder so, dass man grundsätzlich Nein sagt. Weil ich das so als Bescheidenheit gelernt hatte, so nach dem Motto, ich bin ganz unkompliziert, ich brauche nichts. Und habe dann irgendwann auch festgestellt, so, oh krass, das finden viele Leute auch so ein bisschen eigentlich schade. Ne? Also so fast nicht als Beleidigung, aber so, oh, der will nichts von mir so ungefähr. Ne? Also eher so ablehnend, verschlossen. Naja, auf alle Fälle habe ich das von meiner Mutter dann so übernommen, dieses Helfersyndrom. Und das ist jetzt echt eine krasse Geschichte, die habe ich eigentlich so noch nie erzählt. Als meine Mama gestorben ist an dem Tag und ich vom Klinikum angerufen wurde, dass ich schnell kommen soll, weil sie den Tag nicht überlebt, bin ich da ja hingefahren und war ja die letzten Stunden dann auch so ein bisschen bei ihr und war dann irgendwann an einem Punkt, also ich habe mich ja auch einfach sozusagen, ich bin da hingefahren in diesem Mindset, ich verabschiede mich jetzt dort. Ich verabschiede mich. Und ich war dann auch allein, habe auch darum gebeten, dass ich allein sein kann ein bisschen mit ihr und habe dann einfach, sie war nicht mehr ansprechbar, die war ja praktisch in einem Koma-Zustand. Und habe dann da auch nochmal alles gesagt und so weiter, was ich sagen wollte, laut, ne, war bei ihr gesessen, auch nochmal wirklich Hand gehalten und so weiter und so fort. Und irgendwann war ich für mich an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, jo, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt. Also jetzt sitze ich eigentlich nur noch da und warte praktisch, bis es vorbei ist. Und das wollte ich nicht und ich konnte es auch nicht. Das hat mich zerfressen, diese Minuten und Stunden. Und dann habe ich für mich entschieden so, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt und habe auch das dann gesagt. Habe ich gesagt, so, ich gehe jetzt und du kannst jetzt auch gehen. Du musst nicht mehr kämpfen, es ist okay, es ist vorbei. Ja, und dann bin ich aufgestanden und bin gegangen.
Wow.
Und habe mir dann schon beim Rausgehen aus diesem Krankenhaus überlegt, so, bist du jetzt nicht ein total schlechter Sohn? Lässt deine arme, sterbende Mutter da alleine zurück. Ja? Und das ist ein Gedanke, der hat mich lange verfolgt, lange, also wirklich Jahre, wo ich mir immer wieder gedacht habe, so, du hättest da bis zum Schluss sein müssen, als guter Helfer, als Menschenbegleiter, da kann man doch nicht alleine gehen und so weiter. Und war da voll in meinem Dings drin. Und dann irgendwann hatte ich Kontakt bekommen, zu jemandem, der mir gelernt hat, wie man tatsächlich da eben auch nochmal in Kontakt treten kann. Also meine Mutter ist dann nicht mal eine Stunde später verstorben. Und eben Jahre später habe ich diesen Kontakt nochmal bekommen und konnte also wirklich nochmal in Kontakt gehen mit ihr. Was unglaublich heilsam ist, muss ich echt sagen, an ganz vielen Stellen. Und deswegen ist da auch, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, also da ist kein Schmerz. Sondern das ist bereinigt für mich. Und ich hatte da dann diesen Kontakt nochmal und dann gab es diese Szene, wo ich dann über diese Person auch nochmal gesagt, weil sie gesagt hat, gibt es etwas, was du da vielleicht jetzt noch sagen willst oder anbringen willst? Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt was, das möchte ich aber nicht aussprechen, sondern das möchte ich jetzt einfach in dem Moment nur denken. Und dann hat diese Person gesagt, kein Problem, du kannst es denken, Gedanken gehen genauso über und das ist auch die Kommunikationsform. Und dann habe ich gedacht im Stillen so, es tut mir leid, dass ich die damals alleine gelassen habe und gegangen bin und ich habe allein sterben lassen. Und ich denke das, und Adrian, ob du das glaubst oder nicht, diese Frau, die mir da gegenüber gesessen ist, die das mit mir gemacht hat sozusagen, sagt eine halbe Minute später, ich soll dir sagen, also als Antwort, es ist okay, dass du gegangen bist. Das musst du dir mal vorstellen. Ich hatte nicht ausgesprochen, um was es geht. Die wusste nur, es geht um meine Mutter. Aber die wusste nicht mal irgendwelche Details. Und dann sagt die zu mir, es ist okay, dass du gegangen bist. Und ich saß da, damals natürlich nur Rotz und Wasser geheult. Ich so, was, wie? Ja, deine Mama wollte alleine sein. Und in dem Moment ist mir es eingefallen, dass meine Mama früher, also als ich noch ein Kind war, wenn es der nicht so gut ging oder wenn die krank war und so weiter, die wollte immer dann auch, die wollte alleine sein. Die wollte nicht, dass man sieht, wie es ihr schlecht geht oder so. Oder wenn die traurig war, hat sich die Tränen weggewischt und hat gesagt, mir ist was ins Auge gefallen. Also ja, keine Schwäche zeigen und zugeben. Ne? Was ja auch zum starken Helfer, dachte ich immer, gehört. Ne? Und in dem Moment ist mir klar geworden, boah, krass, okay, tatsächlich, ja, ich bin zwar damals gegangen, aber es war eigentlich ihr Wunsch. Es war eigentlich wahrscheinlich zu Lebzeiten total schwer für sie. Also es war in Ordnung, dass ich das gemacht habe. Ich habe meine Entscheidung für mich getroffen und man muss nicht das so und so machen. Und an der Stelle habe ich das für mich befrieden können und habe in dem Moment nicht nur mir klar gemacht, eigentlich wäre es sowieso wahrscheinlich ihr Wunsch gewesen, dass ich sie so gar nicht sehe, aber ich bin trotzdem hin, weil ich das wollte und ich bin gegangen, weil ich das wollte. Also so dieses, du darfst es dir selber trotzdem erlauben, die Dinge so zu lösen und zu handeln, wie du möchtest und bist trotzdem kein schlechter Mensch, kein schlechter Sohn, bist trotzdem ein guter Helfer und so weiter. Und weißt du, diese Trennung, das hat mich in dem Moment befreit von diesem Helfersyndrom, das mich wahrscheinlich dann im weiteren Verlauf meines Lebens mit dem, was ich jetzt heute mache, wahrscheinlich selber in Richtung Tod getrieben hätte, weil du einfach dich dann verlierst in der Hilfe von zu vielen Menschen, die auf einen zukommen sozusagen. Aber das war echt krass, diese Geschichte, wo ich da gemerkt habe, wie lang ein das dann tatsächlich auch, das hat sie mir ja gar nicht antrainiert, wie lang ein das dann beschäftigt und prägt im Leben. Ne? So dieser, das ist jetzt gar nicht so die Anerkennung, aber so ein Vorbildcharakter, den man da auch irgendwie, und man will dem ja schon nacheifern, weil, also indirekt ist es ja schon eine Anerkennung. Ich will ja auch so ein guter Mensch sein, wie meine Mutter sozusagen. Ne?
Ja, ja, genau. Wow, danke, dass du das getan hast.
Ja, krasse Geschichte. Ja, habe ich so noch nie erzählt tatsächlich, ja, aber so war es. Ja. Das war unglaublich.
Und das Krasse ist, bei mir war das sehr, sehr, sehr ähnlich mit meinem Vater. Ob du es jetzt glaubst oder nicht, das war sehr, sehr, sehr ähnlich. Nämlich, ich habe ihn 2 Tage, nachdem er seinen sehr schweren Schlaganfall hatte und im Krankenhaus war, habe ich ihn besucht und am ersten Tag habe ich dann noch zu ihm gesagt, als dann die Besuchszeit vorbei war, also bis morgen, und er konnte nicht mehr sprechen, hat dann nur so die Hand gehoben, alles klar, bis morgen. Und am nächsten Tag hat er das nicht mehr gesagt. Dann habe ich gesagt, also bis morgen. Und dann hat er nichts mehr gesagt. Und ist genau in der Nacht verstorben. Und ich dachte, und für mich war das auch klar. Für mich war das auch klar, okay, das war jetzt nicht Zufall, dass er jetzt einfach nicht gesagt hat, ja klar, bis morgen. Und da habe ich mir auch ganz lange gedacht, so krass, hätte ich da jetzt noch länger bleiben sollen oder wie auch immer. Und genau das ganz, ganz, ganz Gleiche war das auch bei mir. Mein Vater war auch total schambehaftet, wenn es um solche Schwäche-Eingeständnisse gab, was auch immer das jetzt sein soll, aber zumindest aus deren Sicht, ne, oder aus seiner Sicht jetzt. So auf gar keinen Fall, also der war wirklich quasi nicht mehr ansprechbar oder vielmehr, er konnte nicht mehr sprechen, er konnte nicht mehr laufen, und die Sanitäter haben ihn dann festgeschnallt auf so eine Trage und haben die ihn dann rausgerollt, und er hat trotzdem noch seine Beine überschlagen und dann so ganz entspannt da gelegen, so nach dem Motto, das ist ja gar nichts.
Krass.
Es passt ja alles.
Hast du das Gefühl, dass du das auch ein bisschen übernommen hattest damals, eine Tendenz dazu hattest, oder war dir das eher fremd, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, dass ich das unterbewusst dann auch übernommen habe. So dieses, das ist ja gar nichts, das passt ja alles.
Also das Runterspielen so ein bisschen.
Genau, ja, genau. Genau. Und vor allem eben dieses, also mein Vater war total schambehaftet einfach. Alles war total schnell peinlich vor anderen Menschen so. Ne? Und da habe ich für mich gemerkt, dass ich das auch lange Zeit, vielleicht heute sogar noch in Anteilen, auch übernommen habe. Beispiel, andere Kinder haben am Strand immer gespielt, wenn wir im Familienurlaub waren, und ich durfte nie laut sein, weil ich durfte die anderen Menschen nicht stören. Weil es ist ja peinlich, wenn er quasi ein lautes Kind hat. Also hat er zu mir gesagt, du, da sind auch noch andere Leute, und na, also ein bisschen Piano, leise. Mhm. Und das habe ich sehr oft in meiner Kindheit gehört. Nicht so laut, das sind auch noch andere Leute. Und das habe ich heute teilweise tatsächlich selbst auch noch, dass ich mir denke, weißt, dass ich dann von diesem Glaubenssatz, von der Prägung meiner Eltern, von meinem Vater ausgehe und mir denke, was kann dieses Kind jetzt da so laut rumschreien? Das müsste man doch jetzt einfach mal, dem müsste man doch jetzt sagen, hey, das sind auch andere Leute, wie ich zum Beispiel. Ich bin jetzt auch, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann denke ich mir, lass doch dieses Kind spielen. Schau mal, wie glücklich das ist. Fuck off. Sag mal, was ist denn los? Das sind so die alten Glaubenssätze, die man einfach so übernommen hat. Und ich glaube, das zahlt auch auf das gleiche Konto ein. So, ich möchte auch so ein guter Vater sein oder ein guter Mensch wie mein Vater. Und das, was mein Vater so an Werten, an Glaubenssätzen hatte, das muss ja gut sein, weil das ist ja mein Vater. Ne?
Ja, warst du eher Papa oder eher Mama-Kind?
Ich war eher Mama-Kind.
Und weil du hast ja dir dieses Thema jetzt auch so ein bisschen für heute ausgesucht mit der elterlichen Anerkennung. Also ist das auch, sage ich jetzt mal, ein Thema, das dich tatsächlich auch längere Zeit dann wirklich betroffen hat? Also du hast ja vorhin schon erzählt, ne? Also so diese Anerkennung, zumindest mal die in Worten ausgedrückte Anerkennung von deinem Vater, die gab es jetzt dann nicht so wirklich. Wie war es von deiner Mutter? Also gibt es da auch einen Wunsch, der da unbefriedigt war oder ist vielleicht auch noch, der irgendwo dich noch beschäftigt oder den du vielleicht auch schon geheilt hast? Also wie ist das da?
Nee, gar nicht. Da ist es ganz anders. Meine Mutter ist so ein herzensguter, freudiger Mensch und die sagt es dann auch sofort. Die hat da überhaupt keinen Stress damit, dass sie irgendwie dem Kind sagt, so, wow, mega, ich feiere es voll, voll geil, was ich von der so WhatsApp-Nachrichten bekomme, wenn sie irgendwas von mir sieht oder sowas und so, hey, ist mega geil, ich habe es mir jetzt angehört und so, voll, ich bin voll stolz und so, ohne dass sie das Thema auch jetzt, weißt du, so kokettiert, so nach dem Motto, ich muss das jetzt kompensieren, weil ich weiß ja, dass er so ein Thema hat mit, ich bin stolz auf dich, weil der Vater das nie gemacht hat, deswegen muss ich das jetzt machen. 0,0, das kommt voll intrinsisch aus ihr. Also da ist alles in der Anerkennungsbalance, sage ich mal.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Also sie hat ja sozusagen dann eigentlich Zeit deines Lebens dein Anerkennungsgefäß stark gefüllt, sozusagen.
Ja, voll.
Dein Vater aber jetzt anscheinend in Teilen zumindest jetzt mal nicht. Ich kenne jetzt ja eure ganze Geschichte oder Familienhistorie nicht so genau. Aber würdest du sagen, dass die Mutter das füllen kann, was der Vater nicht einfüllt? Also, weißt du, was ich meine? Also, kann die Mutter da was ausgleichen aus deiner Sicht?
Nee, weil das sind zwei unterschiedliche Spielfelder. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Auf dem einen wird Handball gespielt und auf dem anderen irgendwie Tennis. Das ist so ein, okay, das kannst du nicht miteinander vergleichen, gefühlt, weil das ist eine andere Bindung zur Mutter als zum Vater. Und eben, wie du vorher gesagt hast, ich glaube, das ist auch sehr viel eben auch mit den Geschlechtern zusammenhängt. So Sohn mit Vater ist was anderes wie Tochter mit Vater, glaube ich.
Gibt ja eine Anerkennung, die dir ein anderer Mensch nicht geben kann. Ne?
Ja, genau. Deswegen gibt es ja auch diese Komplexe, ne? Vaterkomplex, Mutterkomplex.
Ja. Aber es ist interessant, ne? Weil das ist nicht nur in Bezug auf Familie so, sondern wie oft sehen wir das, das Versuchen oder dass man vielleicht manchmal auch selber versucht, einem Menschen Liebe und Anerkennung zu geben an der Stelle, wo man sieht, Mensch, da fehlt demjenigen was, aber das fehlt ihm an einer anderen Stelle, du kannst das nicht füllen. Ne? Wie oft sehen wir, dass Ehepartner oder Lebenspartner oder Partnerinnen versuchen, diesen Liebesdurst oder Anerkennungsdurst von anderen Menschen zu füllen oder zu heilen. Du kannst es einfach nicht wirklich. Du kannst dein Gefäß füllen sozusagen. Das hilft dir auch schon. Das ist das Beste, was du tun kannst. Aber du kannst ja den Liebesmangel, den du von deiner Mutter oder von deinem Vater oder sonst woher bekommen hast, kannst du in der Partnerschaft nicht ausfüllen und andersrum genauso. Ne? Wie oft machen sich die Eltern verrückt, weil ein Elternteil weniger gegeben hat oder die Geschwister untereinander versuchen dann die Eltern zu sein. Ne? Also so wie man gegenseitig versucht, sich irgendwie zu reparieren an Stellen, wo man überhaupt gar keinen Zugang hat tatsächlich dazu. Ne?
Ja, voll. Ja, da brauche ich auch nicht so weit schauen. Da kann man einfach mit Alina mal sprechen. Wir haben da auch mal drüber gesprochen, es gibt da auch so Familienkonstellationen, wo ganz oft versucht wurde, Rollen zu übernehmen von irgendjemand anderem, der vielleicht gerade nicht so präsent war oder so. Also ich glaube, das ist auch dann auch ja krass prägend, wenn man versucht, irgendeine Rolle einzunehmen, um eine Lücke zu füllen. Und dann aber eigentlich sein komplettes Sein verliert, ne, weil das ist man ja nicht, sondern wie der Name schon sagt, man spielt plötzlich eine Rolle, man ist irgendwo ein Platzhalter für irgendwas. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich dessen bewusst wird, dass man da mal rauszoomt und dieses ganze Theaterstück mal anguckt. Wie ist es denn eigentlich gerade? Wo kommt was her? Was ist nicht mein Schmerz tatsächlich dann auch, ne? So wie das Buch dann auch schon so schön sagt.
Ich habe eine krasse Theorie. Meine Theorie ist, dass die Welt momentan so sehr im Krieg ist und die Menschen so auf eine so toxische Art und Weise für Wachstum und Wohlstand sorgen, also diese toxische Karriere-Vorantreiberei, weil die Leute es nicht hinkriegen, ihre Beziehung richtig zu führen, also ihre Familiensysteme nicht geheilt sind. Also verstehst du den Zusammenhang? Also ich glaube einfach, wenn dir aus dem Familiensystem heraus einfach was nicht gegeben wurde und du jetzt eben zum Beispiel ein Anerkennungsdefizit natürlich auch hast irgendwo, versuchst du das ja als normaler Mensch logischerweise irgendwann auf irgendeine Art und Weise auszugleichen, was du ja nicht kannst in dem Sinne, sondern du müsstest das ursächlich kausal heilen dort, genau, wo was daneben gelaufen ist. Ne? Genau. So, aber okay, das Bewusstsein haben wir nicht, das lernen wir in der Schule auch nicht, dass man das so machen muss, also versuchen wir es irgendwie anders. Und jetzt versucht man Anerkennung, wie du sagst, auf einem anderen Spielfeld zu kriegen. Ne? Also eigentlich wollte ich immer Tennisprofi werden, da war ich aber zu schlecht, jetzt versuche ich irgendwie gute Menschen ärgere dich nicht zu oder sonstige Dinge zu machen. So, und jetzt versuchen die Leute Karriere zu machen oder ihre Kinder zu Erfolgen zu treiben und so weiter. Und jetzt geht diese ganze toxische Statusjagd nach allen möglichen Dingen, sei es Gegenstände, Geld, Positionen, was auch immer. Viele Kinder sind ja für Leute auch Statussymbole und so weiter. Das geht los und das ist die Grundlage für Kriege dann im Endeffekt. Ne? Das sind Egoismen, Wachstumsirrsinn. Ich will was Größeres haben wie du. Wenn du mehr hast als ich, dann nehme ich es dir weg. Jetzt geht der Krieg hin und her los. Die Kämpfe in der Familie werden zu Kämpfen im ganzen Clan, im Kollegenkreis, auf einmal in der Stadt, im Land, in der ganzen Welt. Ne? Also das ist eine weite Kette sozusagen. Aber ich glaube wirklich, dass wenn man die Welt, das wäre ja sozusagen jetzt die Theorie, ja, wo ich sage, die krasse Theorie, wenn du die Welt heilen willst, musst du die Familiensysteme der Menschen heilen. Nur so geht es wahrscheinlich auch. Ne?
Da gibt es auch eine Story dazu, die das Ganze total untermauert, weil eigentlich der Überbegriff von allem, was du gerade gesagt hast, der ist ja Kompensationsstrategie. Ne? Also man versucht, Dinge zu kompensieren. Fässer aufzufüllen durch andere Quellen als die ursprünglich gedachte. Und ich kenne einen Mann, der ist sehr, sehr, sehr erfolgreich, sehr erfolgreicher Unternehmer, hat ein richtiges Imperium aufgebaut, ist Weltmarktführer in seiner Nische. Und ich war bei dem zu Hause. Er hat mehrere zu Hause und ich war in einem, oder vielmehr, ich war schon in beiden, hier in München auch eins. Und wir hatten da Videoaufnahmen von einem Pianisten, weil er einen Flügel zu Hause stehen hatte und so. Und dann hat er gesagt, ach, ich kenne da einen, der hat einen Flügel zu Hause, da könnten wir eigentlich ein Video aufnehmen. Aber ja, okay, alles klar, dann fahren wir da hin. Und dann ist es wirklich so, wie man es so aus den Filmen kennt, die Haushälterin begrüßt einen und lässt einen rein, so, okay. Ja, der Chef kommt gleich sozusagen. Dann kommt er halt irgendwie dann dahergerollt mit seinem Ding so in die Tiefgarage runter und dann fährt er mit dem Aufzug hoch und so. Und dann, hallo, ja, schön, dass ihr da seid. Und glaube mir, ich weiß bis heute nicht, warum. Innerhalb von 10 Minuten, wir kannten uns nicht. Ich habe noch nie mit dem Mann zu tun gehabt. Ich habe den noch nie gesehen. Wir haben das so aufgebaut, so Tonequipment, weil wir den Flügel auch noch mit aufgenommen haben und so weiter. Und innerhalb von 10 Minuten steht dieser Mann mit mir zusammen alleine im Nebenzimmer und hat Tränen in den Augen und sagt zu mir, original, Adrian, alles, was du hier siehst, alles, ist reine Kompensation von meiner Seite aus, weil ich einfach immer gedacht habe, ich bin nicht genug für meinen Vater. Und dann hat der angefangen zu weinen. Ich, keine Ahnung, er hat in mir irgendein Ventil gesehen, wo er irgendwie gedacht hat, das könnte da gut platziert sein. So, der ist auch sehr spürig so, ne? Und das hat bei mir auch nochmals einen richtigen Flash gegeben, weil, was das Ganze ja bedeutet, ist, wir können uns der Sache sogar bewusst sein. Das müssen gar keine unterbewussten Strategien sein und ich bin da quasi nur der Beifahrer und das Leben fährt mich da durch die Gegend. Ne? Nein, es kann sogar so sein, dass ich das reflektieren kann. Ich bin mir dessen bewusst und ich kann trotzdem da erstmal nicht raus aus diesem Ding. Das ist schon crazy gewesen. So, ich bin mir bewusst, okay, das ist alles nur zwecks des Strebens nach der Anerkennung meines Vaters. Das ist schon abgefahren. Ist aber natürlich auch ein bisschen, ist natürlich dann auch ein bisschen eine, ich sag mal, Opfermentalität, ne, weil er, es gäbe ja genug Möglichkeiten, sich.
Ja. Er ist auf der Flucht und weiß, dass er flüchtet, ne?
Ja, genau, so ein bisschen,
Er weiß, er ist ein Flüchtender. Er erzählt sich nicht mal, die Geschichte von, er ist auf der schönen Reise, sondern er erzählt sich die Wahrheit, ich bin auf der Flucht, aber ich bin zu feig, um stehen zu bleiben und dem, was mich jagt, ins Auge zu schauen, weil egal wohin er geht, egal was er tut, sein schlechtes Gefühl ist immer schon dort. Ne?
Ja, genau.
Er nimmt seinen Schmerz immer mit. Ne? Ja, es ist krass, ne? Also wie viel ein Mensch da auch, ich meine, gerade auch so erfolgreiche Menschen, das habe ich auch gesehen bei sehr erfolgreichen Menschen, die sind ja, Erfolg hat ja immer einen Preis, wie man so schön sagt. Und je höher der Erfolg, desto höher oft auch der Preis, zumindest mal das Investment, die Anstrengung, das Risiko, auch vielleicht die Rückschläge und so weiter und so fort. Ich habe festgestellt, dass solche Menschen sehr, sehr leidensfähig sind auch. Ne? Und das im Sport wird Leidensfähigkeit ja immer als was sehr Positives auch dargestellt. Es ist ja auch im weitesten Sinne die Resilienz, ja, also die Widerstandsfähigkeit ist eine Form von Leidensfähigkeit. Nur am Ende des Tages ist halt immer die Frage, ist, wofür man leidet. Ne? Und viele Menschen leiden, haben eine unglaubliche Leidensfähigkeit im Sinne des Aushaltens eines Schmerzes, der aber tatsächlich kein Ablaufdatum hat, der sozusagen zeitlos ist und der dich bis in den Tod und drüber hinaus begleitet. Ne? Also wenn man sich dann eben auch mal wirklich in den spirituellen Wissenschaften intensiver beschäftigt, wenn man sich auch klar macht, dass wenn man irgendwann diesen Körper verlässt, dass man seinen Bewusstseinszustand und auch seine Emotionen und so weiter mitnimmt, dann aber kein körperliches Erfahrungsinstrument mehr hat, um das irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu verarbeiten, dann ist das vielleicht schon auch nochmal ein wichtiger Impuls, solange du lebst, heile, was du heilen kannst. Weil es auch das hört mit dem Tod nicht auf. Also nicht nur mit dem Tod der Eltern oder von irgendwelchen Menschen hört deine Anerkennungssucht oder sonstige Verletzungen, die du hattest, nicht auf, sondern auch mit deinem eigenen Tod hört dein eigener Schmerz nicht auf in dem Sinne. Nee? Also jedenfalls nicht der seelisch-emotionale. Und das ist ja bei diesem Mann, den du beschrieben hast, ganz offensichtlich so, dass er innerlich verblutet, gefühlt und im Außen versucht aber noch so ein bisschen auch, eigentlich auch so wie dein Vater so ein bisschen, ne? So nach außen noch irgendwie was zu zeigen, ist ja auch eine Kompensationsstrategie, ne? Der macht es halt jetzt im Materiellen stärker.
Absolut.
Aber ja, das ist schon krass, ne? Wie alt muss ich eigentlich, also das kann sich ja jeder mal die Frage stellen, wie alt muss ich eigentlich noch werden, bis ich mal bereit bin, stehen zu bleiben und jetzt mal in den Spiegel zu schauen und die Themen anzupacken und dort zu heilen, wo sie zu heilen sind. Ich kann. Und das Schöne, weißt du, ist ja auch immer, man braucht ja tatsächlich niemanden dafür.
Man braucht ja nicht mal die, ich sag mal, betroffene Person oder vielmehr die Person, von der man glaubt, noch was bekommen zu wollen oder sowas. Ne? Das ist einfach nur ein Switch der eigenen Haltung. Das ist so krass.
Genau. Ursache und Auslöser nicht vertauschen. Ja? Der Auslöser ist der Vater. Die Ursache für die Heilung liegt in mir sozusagen. dann geht es nicht darum, dass ich schuld bin, dass mein Vater jetzt so zu mir war oder sonst irgendwas. Und das ist nicht der Punkt. Das ist so eine menschliche Schulddiskussion, die kommt aus dem Ego. Sondern du kommst mit Menschen in einer bestimmten Konstellation in diesem Leben zusammen und jeder hat seine Aufgabe für sich und ihr habt man hat ein Verrechnungskonto sozusagen miteinander, so stelle ich mir das immer vor. So, und da sind die Konten halt noch nicht ausgeglichen sozusagen. So, und der eine zieht beim anderen was ab sozusagen, ne? Und dann entstehen eben Verletzungen, Enttäuschungen, Streitereien und so weiter. Nur um das Konto wieder auf Null zu bringen, brauche ich denjenigen, der was abgehoben hat, nicht dafür, weil ich muss das nicht von ihm zurückholen, sondern ich kann lernen, mein Konto selber wieder auszugleichen. Und das ist in der Betriebswirtschaft übrigens auch so. Und das ist im Seelischen genau das Gleiche. Es ist nur eine materielle Entsprechung. Und das finde ich so eine unglaublich befreiende Botschaft, wenn man sich das echt mal klar macht, weil man dann sich löst von diesen Leuten, wo man glaubt, die haben mir hier zu wenig gegeben, die haben da das gesagt, die haben da das gemacht und so weiter. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Das kann ich sehen, das gehört auch mal ausgesprochen dann. Aber zur Heilung braucht es die nicht.
Das ist auch bei der Vergebungsarbeit so, dass man ganz oft glaubt, man muss jetzt irgendwie zu dem Menschen fahren, oder selbst wenn er nicht mehr da ist, ist es ja gar nicht möglich, weil die Chance ist ja verpasst. Ne? Der ist ja quasi schon verstorben. Oder ich muss jetzt da hinfahren und muss quasi mich auskotzen und sagen, so, pass auf, ich vergeb dir und das und das und das und das und das war ja alles und so weiter und da hast du den Scheiß wieder zurück und so. Das ist ja gar nicht so. Sondern es ist ja wirklich einfach nur ein innerer Prozess, wozu man den anderen jetzt physisch nicht bei sich braucht. Und das alleine Vergebungsarbeit ist ja genau der Schlüssel. Das ist genau der Schlüssel zu dem, was wir heute besprochen haben. Oder das Thema, das wir heute haben, ist ja genau das, alles, was ich glaube, was meine Eltern mir angetan haben, was ich nicht bekommen habe und so weiter. Ich vergebe meinen Eltern, meinem Vater, weil ich das sehe, wo es herkommt. Ich sehe die ganzen Zusammenhänge. Also von dem her ist es auch mal nochmal ein geiler Soul Talk, Deep Dive in Vergebungsarbeit reinzugehen. Oder was glaubst du, was ist der Schlüssel? Was ist der Schlüssel, wenn man das Gefühl hat, mein ganzes Leben richtet sich danach aus, was mein Vater, meine Mutter nicht getan hat und so weiter. Ich merke da so sehr, dass ich da noch so geprägt bin in meinen jetzigen Verhaltensweisen, wie ich mein Leben ausrichte.
Es ist tatsächlich, also es ist definitiv so. Es ist das, die Vergebungsarbeit. Ich bin nicht immer ganz so happy mit diesem. Also ich weiß genau, was du meinst, ne? Aber diese Ausrichtung, die man vielleicht manchmal haben kann, jemanden vergeben zu müssen, ist schon wieder, der ist Täter, ich bin Opfer, also ich vergebe dir jetzt, weil du was gemacht hast sozusagen, und am Ende des Tages führt genau das nicht aus dieser Spirale, weil solange ich jemanden noch im Täterbewusstsein halte oder in der Täterrolle halte, kann ich gar nicht vergeben, weil ich mich immer noch selber damit zum Opfer mache sozusagen. Also ich muss mir vergeben. Das ist übrigens auch der Grundgedanke vom Ho'oponopono, dieser hawaiianischen diesem Vergebungsritual sozusagen, was es da gibt. Da können wir vielleicht wirklich mal ausführlicher drüber sprechen.
Es tut mir leid, bitte verzeih mir. Ich liebe dich.
Ich krieg's auch nicht mehr jetzt ganz zusammen. Aber ich kenne nur die Sinnhaftigkeit dahinter.
Also danke dir, war's noch am Ende.
Genau. Ja, sehr gut, ja. Und das fällt den Leuten natürlich wahnsinnig schwer, weil sowas kann ich natürlich mit einem Täter nicht machen. Also solange ich jemanden noch im Täterbewusstsein habe und jemanden glaube, etwas vergeben zu müssen, in dem Moment, wenn die Verletzung groß genug ist, komme ich hier natürlich nicht weiter. Und deswegen haben viele Leute beim Ho'oponopono einen echten Widerstand, was ich auch gesehen habe, weil sie immer noch in der Täter-Opfer-Rolle sind. Wenn ich aber sozusagen...
was ja auch ein Verantwortungsthema ist. Ne? Der andere ist verantwortlich für etwas, wie es mir geht. Ne?
Absolut, absolut. Also solange ich noch mit Schuldvorwürfen und Argumenten komme, die alle menschlich richtig sind, ja, vollkommen nachvollziehbar. Aber das muss man sich vielleicht bewusst machen. Solange du jemanden zum Täter machst, machst du dich gezwungenermaßen automatisch selbst zum Opfer. Und die Lösung ist nicht, jemanden seine Täterschaft zu vergeben, sondern dich selbst aus der Opferhaltung zu begeben. Du musst dir selbst vergeben, dass du dich zum Opfer
hast machen lassen.
Jetzt kann man natürlich sagen, hey, ich wurde vergewaltigt, ich wurde das gemacht und so weiter. Ich habe mich da nicht machen lassen, ich wurde da zum Opfer gemacht. Es ist nicht die Tat gemeint, sondern es ist die Haltung gemeint.
Ja, genau. Und zwar ist die Zeit gemeint danach.
Exakt.
Weil Währenddessen, okay, klar.
Na klar.
Kann ganz katastrophal, furchtbar und mit ganz böser Energie alles abgelaufen sein und so weiter.
Absolut.
Es geht um das, wie wird danach damit umgegangen? Weil alles, was danach, das klingt jetzt erstmal sehr einfach, aber danach ist es ja eine freie Entscheidung. Zu dem Zeitpunkt war es vielleicht, als das passiert ist, war es keine freie Entscheidung. Aber alles, was danach passiert ist, ist eine freie Entscheidung. Und das ist eigentlich was total Befreiendes.
Genau. Das ist genau der Punkt. Ich bin nicht frei in dem, was mir passiert. Da bin ich manchmal Täter und manchmal Opfer. Wir sind genauso oft übrigens auch Täter wie Opfer. Ne? Also das müssen wir uns auch mal klar machen. Aber genau, mit dem, was wir draus machen sozusagen, das Gefühl, die Geschichte, die ich mir danach da erzähle, die Position, in die ich mich selber sozusagen bringe, mein Weltbild, mein Menschenbild, mein Selbstbild, das daraus sich dann entwickelt, das gilt es zu vergeben. Vergeben heißt es sozusagen loszulassen an der Stelle. Ne? Also ich binde mich ja an mit meinen Schuldvorwürfen an den Täter, die Täterin.
Richtig.
Also es ist, passiert ja nichts in dem anderen. Wenn ich vergebe, passiert ja nichts bei dem, sonst passiert ja nur bei mir. Also Vergebungsarbeit ist maximal selbstzentriert sozusagen. Ja, es geht, man kann nur in sich was vergeben, nicht beim anderen. Deswegen ist diese Wortformulierung immer so ein bisschen unglücklich, glaube ich, weil so viele Leute vielleicht noch nicht so genau verstehen. Und das ist, um zu deinem Punkt da zurückzukommen, glaube ich, tatsächlich der zentrale Schlüssel, dass man etwas in sich vergibt und sich somit von der Erwartung befreit, und auch einen anderen Menschen von der Erwartung befreit, dass etwas hätte nie passieren dürfen, dass jemand sich entschuldigen müsste, dass jemand was einsehen müsste, dass was hätte ungeschehen werden sollen oder dass man sich jetzt anders verhalten sollte oder wie auch immer. Dass man sagt, okay, die Dinge sind, wie sie sind, es gibt einen Grund dafür und jetzt geht's drum, was mache ich da draus? Und du bist immer, das, was in dir ist, ist größer als jeder Schmerz. Und das sehen wir nur nicht, weil wir uns so wenig kennen, weil wir so wenig über unser Potenzial kennen und oft glauben, jedes Problem ist viel zu groß für uns. Ich kann mich noch erinnern, in der Schule, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber genauso ist es, in der Schule, wie ich dann auf die Realschule gekommen bin, in der 7., 8. Klasse, waren dann irgendwann die Zehntklässler bei uns. Und dann haben die so erzählt, so wie es bei uns ist, ne? Also so, wie ist es, wenn man so kurz vorm Abschluss steht, ne? Sie sollten uns so ein bisschen da inspirieren. Und da haben die uns erzählt, so ja, also das, was so in der 7., 8., ne? Also was bei euch da gelernt wird, das ist so wenig, das ist so klein im Vergleich zu dem, was wir jetzt da machen müssen. Und ich war damals in der 8. Klasse schon gänzlich überfordert mit vielen Dingen. Da haben wir gesagt, oh Gott, und wenn es in der 10. dann so ist, dann hast du überhaupt gar keine Chance. Dann hatte ich die 10. ganz gut gemacht, dann war ich in der 11. Klasse, Fachabitur, dann waren die 12. Klasse, haben gesagt, ja, die 11. ist ja wirklich zum Warmlaufen, der 12. Also egal aus welcher Perspektive man nach oben schaut, man fühlt sich natürlich eigentlich immer viel kleiner als das, was da auf einen wartet. Ne? Nur wenn ich dann wirklich das konfrontiere und da reingehe und da durchgehe, erkenne ich, dass genau diese Herausforderung ja das in mir zum Vorschein bringt, was da eigentlich schon immer war, was nur noch nicht sichtbar war. Und das, was in mir zum Vorschein kommt, ist immer größer als das, was es von außen sozusagen bringt. Der Raum ist immer größer als der Schlüssel, der den Raum öffnet. Und die Herausforderung, das Problem, der Schmerz ist immer der Schlüssel, der die Tür aufmacht zu etwas, was in mir ist. Und das In-mir-Sein ist immer größer. Ja? Also wenn du den Schlüssel verweigerst, bleibt der Raum halt auch zu. Und wenn wir den Schmerz verweigern, auch den Schmerz in Bezug aufs Familiensystem und Elternarbeit und so weiter und so fort, bleibt der Raum in uns verschlossen. Ne?
Absolut, absolut. Und da sind wir wieder auch bei einem echt kraftvollen Thema der Familienaufstellung oder der Aufstellungsarbeit. Familienstellen ist ja quasi nur mal so ein Überbegriff. Man kann ja alles Mögliche aufstellen. Es geht nur darum, da so einen energetischen Zugang zu bekommen. Und auch das habe ich ja schon selbst erlebt, wie du weißt. Mhm. Und da reinzugehen, war genauso. Es war genauso, man hat vieles gehört und man läuft quasi mit Anlauf in den Schmerz rein. Mhm. Also es ist quasi wie, ob du sagst, okay, ich laufe jetzt mit Anlauf da in diesen Pool rein und spring da rein und ich weiß, es ist kein Wasser drin. Dann weißt du genau, okay, das tut einfach weh, wenn ich aufkomme. Aber ich weiß, dass ich dann aus dem Pool raussteigen werde und viel größer bin als davor. Aber wer läuft dann wirklich an und sagt, ich weiß es, weil es ist nicht so, vielleicht könnte es und ich weiß es. Ich weiß es, jetzt tut's dann richtig weh. Und ich glaube, wir Menschen sind ja alle die absoluten Meister in Schmerzvermeidungsstrategien, ne?
Ja, ich glaube, wir wählen den falschen Schmerz. Also es ist ja nicht so, dass die Leute, finde ich, nicht im Schmerz sind, aber wir wählen den falschen Schmerz. Wir wählen den Schmerz des Aushaltens und der Verdrängung, des schlechten Gewissens, anstatt den Schmerz der Heilung und der Lösung. Ne? Der Veränderung. Der Schmerz der Veränderung ist sehr, sehr, sehr intensiv, aber er ist sehr zeitlich begrenzt, sehr relativ kurz. Mhm. Aber der Schmerz des Aushaltens ist vielleicht nicht ganz so intensiv. Man gewöhnt sich ja an vieles. Also manchmal dann so latent, aber er ist halt zeitlos. Ne? Mm. Und führt meistens zu weiteren Schmerzen.
Ja, ja, das trifft es, glaube ich, am allerbesten. Mm. Kennst du das von dir auch aus damaligen oder vielleicht auch noch heute aus Lebensbereichen, wo du sagst so... Das tut nicht so richtig weh, dass ich schreiend durch die Gegend laufe, aber ich weiß, dass es eher so ein Ding ist von, das zieht wie so eine kleine Spritze, so ein bisschen Energie und man weiß genau, so richtig geil ist es nicht. Müsste ich einmal das und das machen, dann würde es vielleicht einmal so richtig Peaks machen, aber danach, wäre das Thema einmal aufgeräumt. Hast du sowas bei dir auch?
Ja, also früher hatte ich das relativ intensiv. Und in vielen Bereichen, ich habe das gelernt, für mich zu konfrontieren und zu verändern, aber ich habe schon auch immer wieder mal bestimmte Themenbereiche, wo ich selber dann merke, so, du bist ein bisschen gerade im Problemverwaltungsmodus. Du kriegst das ganz gut gemanagt, aber eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, musst du vielleicht doch mal auch mal das wahre Übel anschauen, sozusagen, ja, oder mal jetzt mal auch ein Stoppzeichen setzen und mal ans Thema ran, ja. Es wären weniger Bereiche und ich reagiere vor allem deutlich schneller, in den allermeisten Fällen. Ne? Deutlich schneller als früher. Ich lasse den Schmerz nicht mehr so hochkommen. Also ich bin sozusagen, wenn man so will, auf eine gewisse Art und Weise, und das ist eigentlich auch interessant, weil man das jetzt eigentlich gesellschaftlich als negativ bewerten würde, ich bin schmerzempfindlicher geworden. Mhm. Also ich habe meine Schmerztoleranz sozusagen massiv nach unten geschraubt. Mhm. Ich bin nicht mehr tolerant für Schmerz. Ich habe auch eine hohe Leidensfähigkeit entwickelt in meinem Leben. Also ich kann leiden. Ich kann mit einem sehr hohen Schmerz leben. Ich bin aber nicht mehr bereit dazu.
Sehr gut. Ja, sehr gut.
Und das ist ein Entwicklungsprozess, ne? Und das wird immer wieder mal geprüft, auch an der einen oder anderen Stelle. Und gab jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren schon auch so ein, zwei Bereiche, wo ich sage so, da hätte ich vielleicht früher auch rangehen können, aber trotzdem habe ich es zum Schluss, am Ende des Tages dann auch gemacht. Ne? Und es war ein gewisser Schmerz, aber es war halt wirklich im Verhältnis wirklich ein Pipifax zu dem, was ich von früher kenne an der Stelle auch. Ne? Mhm. Übrigens für alle Beteiligten am Ende des Tages. Es ist ja meistens, sind ja noch andere Menschen mit im Game bei dem Ganzen.
Ne? Ja, voll. Ja. Wie machst du das? Hast du da eine Strategie oder einfach nur ran an die Euter, so scheißegal?
Ran an die Euter ist gut. Das ist jetzt mein Typus. Ich ziehe mich zuerst immer zurück. Mhm. Ja, also mir wird das manchmal auch so ein bisschen nicht vorgeworfen, ne? Aber Patricia sagt das manchmal zu mir, ja, du wirst da manchmal still und du machst halt so vieles mit dir selber aus. Das stimmt ein Stück weit. Ich mache vieles mit mir selber erstmal aus, weil ich Klarheit in mir finden muss. Mhm. Also ich bin kein Typ, das kann vielleicht bei anderen Menschen anders sein, ich finde nicht über den Dialog zu meiner inneren Wahrheit. Ich finde über die Stille zu meiner inneren Wahrheit. Und meine Aufgabe in meinem Leben war es, diese Wahrheit, die ich für mich dann erkannt habe, dann auch wirklich gut zu kommunizieren. Also erstmal überhaupt zu kommunizieren und zweitens aber dann auch auf eine gute Art und Weise zu kommunizieren oder so gut, wie es halt möglich ist, ne? Weil sonst, also der andere Weg wäre für mich der falsche Weg, wenn ich selber noch nicht klar bin und dann sozusagen überall Brände lege und so weiter, ne? Und dann, also für mich ist das nicht der Lösungsweg, aber es kann wirklich für jeden anders sein. Das heißt, ich ziehe mich zurück, ich suche Zeit allein. Ich will dann auch einfach allein sein und ich brauche, also ich habe da auch teilweise tagelang nichts im Auto an, also Musik sowieso dann nicht, auch kein Gespräch. Kein Talks, kein gar nichts, komplette Stille. Ja. Mhm. Und das brauche ich, um da selber mit mir im Dialog zu sein, in mir selber zu suchen sozusagen. Also ich bin sozusagen im Gespräch mit mir. Und wenn ich da für mich dann eine Klarheit habe, und die kommt tatsächlich, wenn ich mir das zugestehe, diese Ruhe und diesen Rückzug, kommt die relativ schnell in der Regel. Und dann suche ich aktiv das Gespräch. Das heißt, dann gehe ich wirklich in die Vollen und kontaktiere oder tu die entsprechenden Schritte halt dann und gehe dann wirklich, aber wirklich wie eine Lokomotive durch das Ding durch. Da hält mich dann auch nichts mehr auf sozusagen. Da bin ich enorm konsequent dann auch. Ja, das ist mein Weg. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es anders. Ich gehe da super gerne in die Kommunikation und teile mich mit, dass es gerade so und so bei mir ist und dass mich das echt belastet. Und ich merke bei mir, dass ich durch den Austausch auf Lösungswege komme, auf die ich alleine vielleicht nicht gekommen wäre. Mhm. Und dann merke ich bei mir schon auch, je nachdem, welches Thema es ist, braucht es mal länger und mal geht es sofort los. So, alles klar, okay. Weil ganz oft ist es ja auch die Entscheidung, so nicht mehr. Das ist ja ganz oft auch eine Entscheidung, die uns eben dazu antreibt, die Lokomotive zu werden, zu sagen, okay, nee, das habe ich jetzt zu lang verwaltet und zu lange ausgehalten. Das möchte ich ab dem heutigen Tag jetzt nicht mehr. Und das sind ja die größten, geilsten Entscheidungen, so. Ab heute nicht mehr. Kein Bock mehr.
Ja, siehst du mal, ne? Also ganz unterschiedliche Strategien und beide führen am Ende des Tages zum gleichen Ziel. Aber ich glaube, beides hat eine Gemeinsamkeit in einer Entscheidung, sich einem Thema zu stellen. Also ja, es ist ja genauso schwierig, sage ich mal, nach außen dann wirklich ein Thema anzusprechen, wie du das dann vielleicht machst. Genauso schwierig ist es, auch sich selber zu konfrontieren und sozusagen gedanklich anzuhalten und zu sagen, so, und jetzt gehe ich mal wirklich in das Thema rein. In beiden Fällen hast du ja diese Konfrontation mit einem Thema, also diesen Mut und diese Entscheidung zu treffen, jetzt dieses Thema wirklich auf welche Weise auch immer zu konfrontieren und in Bewegung zu bringen und zu einer Lösung zu bringen. Das ist ja die Entscheidung, die uns beiden sozusagen gleichermaßen dann innewohnt.
Genau.
Wir bringen es nur unterschiedlich in Bewegung sozusagen. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt tatsächlich. Ne?
Voll.
Den Mut braucht es. Deswegen ist wie immer, ne, alles beginnt mit Mut.
Ja, vor allem, es wird ja mittlerweile auch langweilig in den Soul Talks, ne, weil am Ende ist quasi die Quintessenz immer, ja, die Reise geht von innen nach außen. Es beginnt alles mit Meditation und innerer Stille. Die Leute können jetzt eigentlich immer schon zum Ende spulen und dann kommt quasi immer das Gleiche. Nee, aber weißt du, das ist ja auch eine total geile Erkenntnis. Egal welchem Thema wir uns hier widmen, das ist ja wirklich wie ein bunter Blumenstrauß, ne? Wenn das Ergebnis oder die Lösung am Ende immer das Gleiche ist, wirklich wahrhaftig, radikal ehrlich, sich den Dingen zu stellen, in die innere Ruhe zu kommen. Und vor allem, die innere Ruhe ist ja nicht dafür da, um dass es danach weg ist, sondern die innere Ruhe ist dafür da, um Anlauf zu nehmen. Na, um sich ganz kurz zu zentrieren, zu sammeln und zu sagen, okay, wie Luft holen. Ne? Und dann, boah, und jetzt habe ich die Power, jetzt gehe ich die Themen an. Das geht ja nicht, die wegzuatmen, ne, die Themen.
Ja, genau. Ja, so ist es. Ja, ich glaube, wir unterscheiden uns alle natürlich nicht im Ziel. Die Menschen wollen ja auch immer zum gleichen Ziel am Ende des Tages. Ne? Jeder wünscht sich eine innere Harmonie, eine innere Freiheit, eine Ruhe, eine Leichtigkeit, eine Erfüllung, eine Friedlichkeit und so weiter. Menschen unterscheiden sich ja nicht in ihren Wünschen und Zielen in Wahrheit, aber wir unterscheiden uns natürlich sehr stark in unserem Zugang dazu, in unseren Wegen. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass man sich dann auch Das gilt ja nicht nur für unsere Soul Talks, das gilt ja für ganz viele Leute, auch wenn du jetzt spirituelle Praktiken anschaust oder Philosophien anschaust und so weiter. Ja, da gibt es unglaublich viele verschiedene Techniken und Philosophien dahinter und Weltmodelle und Menschenmodelle und sonstige Modelle und so. Am Ende des Tages führt alles zum gleichen Punkt. Aber damit Menschen ihren Weg dorthin finden, glaube ich, darf man wirklich von verschiedenen Seiten anklopfen, weil es gibt halt sehr viele Türen und sehr viele Wege zu diesem Punkt. Und deswegen glaube ich, ist schon wichtig, so was kann mein Weg sein, um dahin zu kommen, sozusagen. Mhm. Am Ende des Tages wollen wir an der gleichen Stelle ankommen. Aber wenn jeder versucht, den gleichen Weg zu gehen, wird es einen Stau geben. Das ist, glaube ich, so individuell wie der Mensch ist, so individuell darf der Weg auch sein.
Ja. Ich glaube, wie das heutige Thema auch wieder zeigt, das Wichtige ist, ins bewusste Feld holen. Mhm. Boah, ich habe da irgendwie Dinge, auch Muster, die ich von meinen Eltern übernommen habe, Streben nach Anerkennung der Eltern, welche Themen auch immer. Es kann ja, das ist ja mit Sicherheit auch ein großer Themenbereich im Leben. Und dann ran.
Was wäre aus deiner Sicht eine Frage, mit der sich die Leute jetzt nach dem Soul Talk beschäftigen sollten, für sich in ihrem Alltag oder in ihrem Leben?
Welcher Schmerz ist nicht meiner? Was habe ich von meinen Eltern anerzogen bekommen, dass das so und so ist und dass mein Leben eigentlich darauf basiert? Ganz kurze Outro-Story noch. Ich hatte ein fantastisches Interview letztens mit der Anne Vierhauser, die ist Gesichtsleserin. Absolut genial. Und sie sagt, aus ihrem Gesicht konnte man vor noch wenigen Jahren ablesen, dass sie eigentlich völlig gegen ihre Natur die Härte und dieses Unternehmertum und ich muss jetzt Karriere machen und so weiter, dass sie das gemacht hat, weil sie wusste, ihr Vater wollte eigentlich jetzt zwangsläufig nicht unbedingt nochmal eine Tochter. Und hat dann versucht, eben diese Eigenschaften in die Tochter hinein zu projizieren. Sie hat das aufgenommen und so weiter. Und das konnte man aus ihrer rechten Gesichtshälfte rauslesen, weil das unterscheidet sich ja. Links ist die innere Welt, rechts die äußere Welt. Und es war alles sehr hart, sehr fokussiert, sehr zielorientiert und so weiter. Eigentlich genau die Eigenschaften, die sich ihr Vater für sie immer gewünscht hat. Und irgendwann hat sie dann durch das Gesichtslesen einfach rausgefunden, dass das nicht ihr Naturell ist. Ihr Naturell ist ein ganz anderes. Und da hat sie sich umentschieden und hat sich auch ihr Gesicht verändert. Und alles hat sich verändert. Ihr Leben hat sich um 180 Grad gedreht, weil sie erkannt hat, eigentlich alles, was ich da gemacht habe, ist das, was mein Vater immer wollte, dass ich tue. Und da sind wir wieder dabei. Das war ein Schmerz, ein Aushalteschmerz, das war nicht meiner. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Frage, auch gerne mal nach dem Buch googeln.
Mhm. Wie heißt das?
Dieser Schmerz ist nicht meiner.
Dieser Schmerz ist nicht meiner.
Okay. Glaube ich, das ist so ungefähr. Ich glaube, wenn man das eingibt, dann findet man das Buch. Mhm. Ich weiß auch gar nicht von wem. Aber da geht es genau darum, dass man über Generationen einfach Shit mitnimmt und glaubt, ach, das muss ich jetzt lösen. Aber das einfach auch mal loszulassen, sich nicht mehr damit zu identifizieren, das ins bewusste Feld zu holen und seinen natürlichen Veranlagungen zu folgen. Ich glaube, darum geht es dann am Ende.
Cool. Das ist doch ein schöner Abschluss.
Finde ich auch. Wow, da war viel, 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 viel Persönliches dabei. Ich danke dir.
Ich danke dir auch. Ich bin gespannt auf die nächste Folge.
Bin ich auch
wir gespannt. Wissen ja, wie es ausgeht. Ne?
Aber der Weg dorthin.
Der Weg dorthin wird immer spannend. Das ist wie beim Sex. Ne?
Genau, jeder weiß, wie es ausgeht.
Genau, aber der Weg dorthin ist manchmal besser noch als alles andere.
Mit dieser Metapher würde ich sagen, besser geht's nicht, schließen wir ab. Danke dir dafür.
Danke dir.